Apropos, wenn du in Amrischwil wohnst oder so ein bisschen in der Nähe, dann ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, wie oft bei uns Gewitter einfach vorbeiziehen. Ich liebe Gewitter, ich finde es einfach schön, wenn es ein bisschen klopft und tätscht. Und die letzten Wochen bin ich etwa die vor dem Haus gewesen. Ich habe auf den Regenradar geschaut beim Handy und gemerkt, hey, richtig rot, knallrot, da wird klopfen und tätschen. Habe mich schon gefreut, Schirm natürlich versorgt, Spielsachen für den Kind vom Rasen weg. Auch so ein bisschen Mitgefühl mit der Wiese, dass dir wieder mal Wasser rüberkommt. Und dann wird es so dunkel, gell? Dann wird es dunkel. Es fährt auch Winde. Und dann wartet man und hofft, dass Gewitter kommt. Und dann, was passiert? Es zieht vorbei. Es passiert einfach nichts. Es geht über Kreuzlingen oder über St. Gallen. Aber bei uns nichts. Es zieht vorbei. Und übrigens, vorbeiziehen. Genau da ist die Bedeutung von Passa. Das Wort Passa oder Pesach im Hebräischen bedeutet genau das. Vorbeiziehen, vorbeigehen, vorbeiziehen. Und wir sehen später, wie das Wort zu dieser Bedeutung kommt. Wir gehen heute ein Stück weiter in dieser Exodus-Serie. Wir sind im zweiten Buch Mose. Wenn du eine Bibel hast, ganz am Anfang, wirklich ganz am Anfang, das zweite Buch der Bibel, 2. Mose, die grosse Geschichte, wo Gott sein Volk aus der Sklaverei rausführt in die Freiheit. Es ist nicht nur eine alte Geschichte in einem alten Buch, es ist die Geschichte von uns Menschen, von Gebundenheit, von Unterdrückung in die Freiheit. Das ist Gottes Plan mit dir, mit deinem Leben, dass du auf eine Reise gehst in die Freiheit. Das ist das, was er möchte, dass man ein freies Leben lebt. Frei. Frei. Und Gott hat schon ziemlich mächtig eingegriffen, um sein Volk zu befreien. 9 von diesen Plagezeichen hat er gebracht, mit Frösch und Mucken, Hagel, Blut. Doch gebracht hat es bis jetzt nichts, im Gegenteil. Am Volk in dieser Sklaverei ist es nur schlimmer gegangen. Und jetzt kommt die 10. Plage. Der endgültige Befreiungsschlag, den Gott macht. Was ist die 10. Plage? Die 10. Plage ist der Tod. Der Tod. Und es ist ziemlich, es ist ein bisschen brutale Kapitel, 2. Mose 11 und 12. Und es ist ja spannend, der Tod wird zum einen wie Gott zugeschrieben, dass Gott wird kommen und den Tod bringen, aber dann gleichzeitig wird ein Todesengel beschrieben. Und der Tod wird ein bisschen von Gott abgeschoben auf den Engel, der es dann ausführt. Das ist interessant. Ich glaube, dass selbst die Autoren der Bibel und der Mose im Spezifischen nicht ganz sicher waren, wie er mit dem umgehen soll. Aber es ist ziemlich heftig. Der Tod kommt. Und der Tod ist nicht das Lieblingsthema der Menschen. Gell? Ich weiß nicht, wenn du mal so ein bisschen freie Minuten hast und im Liegestuhl hockst, ich glaube, du denkst nicht über den Tod nach. Das ist nicht unbedingt das, was wir machen. Der Tod ist grundsätzlich nichts Schönes. Wir haben lieber ein Happy End statt ein Deadly End, gell, das tödliche End. Das ist nicht gerade das, was uns irgendwie Freude macht. Grundsätzlich sind wir auch ziemlich gut im Verdrängen vom Tod. Wenn man 50 ist, sagt man, ich fühle mich noch wie 30. Wenn man 70 ist, sagt man, ich fühle mich noch mit 50, wie 50. Die Lebenserwartung ist gestiegen von uns Menschen. Der Tod ist ziemlich lang, weit weg. Und wenn er dann kommt, wird er ziemlich rasch in eine Box verschlossen und mit Blumen verziert. Damit er möglichst nicht sein hässliches Gesicht zeigt. Der Tod. Der Tod. Aber weißt du was? Der Tod kommt. Das Leben, da hat es irgendwie an sich, endet tödlich. Das Leben endet tödlich für dich und mich. Und der Todesengel, der hier im 2. Mose beschrieben ist und durch die Strassen von Ägypten zieht, der Todesengel macht das auch heute noch. Weltweit, ich habe nachgeschaut, sterben pro Tag 160'000 Menschen. Global über den ganzen Erdkreis. Ich zeige euch das Tempo. Jeder Schnips von meinem Finger ist ein Mensch, der die Erde verlässt. Knapp 2 Menschen pro Sekunde, die sterben über den ganzen Erdkreis. Der Tod, vielleicht habt ihr unterdessen gemerkt, heute Morgen ist nicht das allerschönste Thema, wo wir darüber reden. Aber das ist das Problem, wenn man so eine biblische Serie macht. Gell, da kann man sich ja nicht aussuchen, es kommt einfach. Aber ist ja gut. Heute Morgen geht es ein bisschen um den Tod und es wird nicht besser. Es geht nachher auch noch um ein zweites Thema, und das Thema Blut. Tut mir leid. Aber so ist es. Der Tod. Manchmal versucht man, dem Tod ein bisschen die Schwere zu nehmen, die er hat. Und dann sagt man Sachen wie, der Tod, Sterben ist doch natürlich. Oder der Tod, der gehört zum Leben dazu. Hast du schon mal gehört, den Satz? Vielleicht selber schon mal gesagt, der Tod gehört doch zum Leben dazu. Und schau, wenn wir in die Bibel schauen, dann stimmt das nicht. Der Tod wird beschrieben als ein Find, ein Feind, ein Gegner. Er kommt und stillt das Leben. Der Tod war nicht Gottes Absicht, er hat sich hineingeschlichen in die Schöpfung. Der Tod ist ein Feind. Und dieses Jahr, diesen Sommer, bin ich gerade zweimal am Sterbebett gewesen, am Sterbebett von meinem eigenen Vater und am Sterbebett von meinem Schwiegervater. Sarah und ich, wir haben beide unsere Väter verloren über den Sommer. Und wir sind am Tod begegnet. Ich habe den Tod gesehen. Ich habe dem Tod in die Augen geschaut. Ich habe ihn gesehen, wie er das Leben nimmt, wie er das Leben stillt, wie er kommt als ein Feind. Es war Martin Luther, der so von drei grossen, findlichen Kräften im Universum geredet hat. Er hat diesen drei findlichen Kräften gesagt: Sünde, Tod und Teufel. Drei Kräfte, die gegnerisch sind, die zerstören, die kaputt machen, die Gottes gute Gedanken kaputt machen. Und auch Jesus Christus, einmal in einer Episode von seinem Leben, begegnet er am Tod. Er kommt zu einem Freund, der verstorben ist. Der Freund heißt Lazarus. Der Lazarus ist gestorben und er kommt zu seinem Grab. Und wo Jesus zum Grab vom Lazarus läuft, steht in der Bibel, dass Jesus innerlich geschnaubt hat. Geschnaubt und tobt. Das ist das gleiche Wort, das man braucht für ein Ross, ein Pferd, wenn sie so, ich kann es nicht nachmachen, so schnaubt halt, oder? Ein Pferd, das schnaubt, weil es vielleicht fest gerannt ist und vorausgegabt ist. Das Wort wird beschrieben. Jesus hat innerlich geschnaubt gegenüber dem Unrecht vom Tod, weil der Tod ist ein Find, der Tod stillt. Und Passa, wenn wir heute ins Thema Passa gehen, Passa zeigt eben, wie der Tod besiegt wird. Wie der Tod besiegt wird. So, dass der Paulus später ausruft, im 1. Korinther 15, 55 lesen wir da, er sagt: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Tod wird besiegt. Und genau das passiert im Exodus parallel zu dieser Zeit der Plage vom Tod. Die Plage kommt und gleichzeitig der Tod kommt und gleichzeitig zieht der Tod vorbei. Jetzt gehen wir rein. 2. Mose 11 und 12. Das sind volle Kapitel und ihr müsst selber mal lesen. Gott sagt, dass die letzte Plage kommt. Er sagt, sie kommt über das ganze Land und es wird jeder erstgeborene Sohn und jedes erstgeborene männliche Tier treffen. Er wird keinen Unterschied machen, egal ob arm oder reich, es trifft alle. Alle? Eben nicht alle. Gott schafft gleichzeitig einen Ausweg. Er öffnet den Weg. Und der Mose sagt dem Volk, er solle das letzte Essen vorbereiten. Ein letztes Abendessen in der Sklaverei. Ein letztes Mahl am Abend. Ein letztes Abendmahl. Jede Familie soll sich ein Lamm auswählen. Von der Herde ein Schaf. Wenn die Familie klein ist, sollen sie sich zusammentun mit den Nachbarn. Ein Lamm ohne Fehler. Nicht einfach eins von den schlechten, die man nicht mehr brauchen kann, sondern eins von den guten. Ein Lamm, ein makelloses Lamm. Und dann an dem letzten Abend sagt Gott dem Volk: Wenn der Todesengel kommt, dann soll das Lamm in der Abenddämmerung geschlachtet werden. Geschlachtet werden. Jetzt sind wir beim nächsten gruseligen Thema. Von einem gruseligen Thema ins nächste. Ein Opfertier schlachten. Dürfen wir über das noch reden im 21. Jahrhundert? Gell? Das ist nichts Schönes. Eklig. Es ist eklig. Und genau um das geht es. Es geht genau um das. Der Tod ist nichts Schönes. Und Blut ist nichts Schönes. Die wenigsten Menschen blühen auf, wenn sie Blut sehen. Er lustet so ein paar MPAs, wenn sie wieder mal dürfen Blut nehmen bei irgendwelchen Leuten. So. Das ist so eine Ausnahme. Aber die meisten Menschen, wenn sie Blut sehen, man schreckt zurück. Gell, es widerstrebt uns. Es ist eklig. Es ist gruselig. Im jüdischen Denken, die Hebräer, ihrem Denken, ist das Blut Symbol für das Leben. Nicht das Herz. Es ist noch nicht so, Anatomie ist noch nicht so weit. Das Herz, das ist nicht Symbol für das Leben, sondern das Blut. Wisst ihr warum? Wenn sie irgendwo jemanden gesehen haben, wo das Blut ausgelaufen ist, ist es ein Tier oder ein Mensch, der verletzt war und Blut läuft aus, was haben sie gewusst, was nächstes kommt? Der Tod. Sie haben gewusst, dort, wo Blut ausläuft, läuft Leben raus. Weil ohne Blut kein Leben. Wenn das Blut weggeht, kommt der Tod. Das Schöfli wird also stellvertretend für jede Familie, für jede Person in der Abenddämmerung geschlachtet und Blut fließt. Und dann wird ein bisschen von dem Blut, von dem Lamm aufgefangen in einer Schale. Und dann kommt das Volk Israel den Auftrag über, dass sie das Blut sollen an die Türpfosten von ihrem Haus streichen. Wieder ein bisschen eklig. Das Tür soll wie gekennzeichnet sein mit dem Blut von dem Lamm. Es soll wie klar sein, hier in diesem Haus ist ein Lamm stellvertretend gestorben für alle, die da drin sind. Für alle, die da drin sind, ist ein Lamm in Tod. Und dann war alles vorbereitet. Wir sind an dem Abend, an dem letzten Abend der Israeliten, der Sklaverei. An dem Abend, wo das Passamahl gegessen worden ist. Das Fleisch von dem Lamm hat man brötelt über dem Feuer. Und dann hat es eine Beilage gegeben zu dem Essen. Und wisst ihr, was die Beilage war? Interessanterweise. Bittere Kräuter und Brot, das ohne Sauerteig gebacken worden ist. Nicht Pommes und Grillgemüse. Das Ziel war nicht irgendein gemütliches Sommerabend-Barbecue, im Gegenteil. Sie haben die bitteren Kräuter gegessen und es hat sie geekelt im Maul. Wahrscheinlich hat das Blut schon geekelt. Und dann haben sie die bitteren Kräuter gegessen und es hat geekelt. Und es sollte eine Erinnerung sein an die Bitterkeit der Unterdrückung, die sie über 400 Jahre erlebt haben. Und dann hatten sie das Brot. Und das Brot ohne Sauerteig, das ist wie ohne Hefe gebacken, das hatte keine Zeit zum Aufgehen. Und die Bedeutung dort dahinter war, dass alles in Eile passieren musste. Es musste schnell gehen. An diesem Abend, heute Abend, hat das passieren müssen. Morgen ist es spät. Es war eine Dringlichkeit dahinter. Und dann in dieser Nacht kommt der Tod. Doch gleichzeitig passiert in dieser Nacht Erlösung. Ein Tor in die Freiheit wird aufgerissen. Wir lesen 2. Mose 12, 11 bis 13. Beeilt euch beim Essen. Ihr sollt für die Reise angezogen sein. Ihr sollt Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der Hand halten. So feiert ihr das Passafest, ein Fest für mich, den Herrn. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Aber, und jetzt kommt so ein göttliches Aber, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil, Passa, vorübergehen, vorbeiziehen, vorbeigehen. Und so kommt es. Es wird Abend, die Sonne geht unter. Die Familie sind in ihren Häusern. Und es ist wahrscheinlich ein bisschen komische Stimmung. Sie feiern das letzte Abendmahl. Die Sandalen sind angezogen. Sie sind bereit zum Ausziehen. Sie haben ihre Wanderstöcke in der Hand. Sie kauen auf diesen bitteren Kräutern. Sie essen von dem Opferlamm. Und dann wird es dunkel. Und dann kommt der Gewitter näher. Ein starker Wind zieht auf. Am Horizont leuchtet ein Blitz. Und es wird Mitternacht und dann wird es still. Dann wird es still. Und die Familie und die Nachbarn, die sind beieinander und sie erleben, wie der Tod vorbeizieht. Wie der Tod vorbeigeht. Was haben sie gemacht? Nichts. Sie sind nur dort passiv. Sie hocken dort und warten. Und das Zeichen am Haus führt dazu, dass der Tod vorbeizieht. Aber nicht überall. Wir lesen: Der Pharao wachte auf. Seine Hofbeamten fuhren aus dem Schlaf. Ja, ganz Ägypten schreckte hoch in dieser Nacht. Überall im Land hörte man lautes Klagen und Weinen. Es gab kein Haus ohne einen Toten. Und mit dieser 10. Plage hat der Pharao einfach genug. Er lässt den Mose und den Aaron anrufen und er jagt es fort. Er sagt, geht so schnell wie möglich. Sonst wird unser ganzes Land noch kaputt gehen. Geht, zieht aus. Er jagt sie davon. Und jetzt fährt der Exodus an. Exodus, Ex, bedeutet Auszug. Exodus, der Auszug fährt an. An dem Tag vom Passa. Und Gott sagt dem Volk sogar, der Monat von dem Passafest ist der erste Monat in eurem Kalender. Geht Kalender kübeln, neue Kalender an. Heute fährt ein neues Leben an. Eine neue Zeitrechnung, ein neuer Kalender. Heute ist Januar sozusagen. Heute fährt ein neues Jahr an. Ein Jahr in der Freiheit. Ein neues Leben in der Freiheit. Die Israeliten nahmen ihre Backschüsseln mit dem ungesäuerten Teig. Sie schlugen sie ihre Gewänder ein und trugen sie auf den Schultern. Und sie brachen auf. Und sie zogen zu Fuß von Ramses nach Sukkot. Es waren etwa 600.000 Männer mit ihren Frauen und Kindern. Auch viele Nicht-Israeliten verließen mit ihnen das Land. Spannend. Insgesamt hatten die Israeliten 430 Jahre in Ägypten gelebt. Und auf den Tag nach genau 430 Jahren zogen alle Stammesverbände, die zum Volk Gottes gehörten, aus Ägypten fort. Ein freies Volk als Pilger auf dem Weg in das versprochene Land. Und gell, kleiner Hinweis für alle, die denken, dass die Bibel hauptsächlich so ein bisschen ein Moralbuch ist mit ein paar guten Regeln für ein gutes Leben. So die 10 Gebote und so. Von dem haben wir überhaupt noch nichts gelesen. Gell, kein Wort. Zuerst passiert Befreiung und erst nachher kommt die Anweisung, wie man in dieser Freiheit lebt. Zuerst die Erlösung und erst viel später das Gesetz. Zuerst der Auszug und erst später kommen sie zum Sinai. Zuerst Passa und erst nachher die 10 Gebote. Die Bibel ist nicht einfach ein guter Tipp für ein anständiges Leben. Die Bibel zeigt uns den Weg in die Freiheit. In die Freiheit, in ein freies Leben als freie Menschen. Der Weg in die Freiheit. Die Band darf wieder vorkommen. Die Bibel erzählt eine grosse Geschichte. Gott gibt dem Volk den Auftrag, das Passafest jedes Jahr zu feiern. Jedes Jahr sollen sie daran erinnern, dass Gott sie befreit hat aus dieser Unterdrückung. Und jedes Jahr wird stellvertretend das Lamm wieder geschlachtet. Und Jahrhunderte vergönnt, hunderte von Jahren später ist es wieder mal so weit. Es ist der Abend wieder da von dem Passafest. Passa ist wieder da, wir sind ungefähr im Jahr 33. In diesem Jahr und ein paar Jahre vorher ist ein Wanderprediger durch Israel gezogen. Sein Name ist Jesus Christus. Er zieht das Land, er hat eine Schar von Jüngern, von Freunden um sich. Und er ist gekommen mit einer guten Botschaft. Er sagt, ja, ein Evangelium, eine gute Botschaft. Ich bin gekommen, dass die Gefangenen wieder frei werden, die Unterdrückten in die Freiheit kommen können. Er heilt, er richtet Menschen auf, er geht zu den Ausgestoßenen, zu den Unterdrückten, zu denen am Rand. Und er lädt sie auf die Reise in die Freiheit. Wir sind im Jahr 33 und es ist Passa-Abend. Das Passa-Fest steht da. Die Jünger von Jesus fragen ihn, wo sollen wir das Passa feiern? Und Jesus weist sie zu dem oberen Raum in dem Haus, der obere Stock, und dort sind sie zusammen beieinander. Jesus mit seinen Freunden. Und dann lesen wir in Matthäus, was dort passiert, an dem Passa-Abend. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Jesus sagt: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder im Reich Gottes mit euch feiern, denn dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Und dann lesen wir, während sie aßen, nahm Jesus sein Brot und er sprach das Dankgebet, er brach das Brot in Stücke und er gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und dann nahm er den Becher Wein, er dankte Gott und er reichte ihn seinen Jüngern und sagt: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Passa-Abig, der letzte Abigmahl. Die Abigdämmerung kommt, es wird langsam dunkel. Nach dem Essen steht Jesus auf und er geht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Und dort sehen wir so in ein Fenster aus dem Leben von Jesus, das brutal ist. Wieder schnaubt sie ihm. Er hadert. Da steht, dass er von schrecklicher Angst und Grauen gepackt wird. Jesus wirft sich in dem Garten auf den Boden und dann betet er Folgendes. Er betet zu Gott, seinem Vater: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei. Wasser. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann soll der Kelch doch an mir vorbeiziehen. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt. Und dann betet Jesus: Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und es gibt keinen anderen Weg. Der Kelch zieht nicht an Jesus vorbei. Wisst ihr warum? Damit er an dir und mir vorbeiziehen kann. Jesus wird dort in dem Garten verraten mit einem Kuss. Dann wird er verhaftet und über Nacht wird er verurteilt zu einem grausamen Tod am Kreuz. Und es ist unterdessen Freitag. Freitag ist der Tag vom Passa, es ist der Tag der Erlösung. Es ist der Tag, wo das ganze Volk Israel mit ihren Sandalen, ihren Wanderstöcken rausgezogen ist in die Freiheit. Es ist der Tag. Der Tag. Der Passatag. Und Jesus an dem Freitag, er hängt an einem Kreuz. Und dann passiert es wieder. Ein Sturm zieht auf. Die Wolken verdunkeln den Himmel. Es wird richtig, richtig dunkel. Es steht, dass es dunkel wird. Zumindest am Tag. Der Himmel verdunkelt sich und der Tod kommt. Der Tod kommt dort auf Golgatha, kommt er zu dem Kreuz. Und der Tod, der Kelch, er geht nicht vorbei. Er trifft Jesus, Gottes Sohn, der eingeborene, erstgeborene Sohn Gottes, trifft den Tod mit voller Härte. Das göttliche Passalamm wird geschlachtet. Und es fließt wieder Blut, wieder eklig, unnatürlich, abnormal. Und Jesus leidet und stirbt an dem Kreuz und kurz vor dem letzten Atemzug schreit er etwas in die Welt raus. Er ruft, das griechische Wort ist Tetelestai, er ruft: Es ist vollbracht, es ist perfektet, es ist erledigt, es ist alles gemacht. Ein Siegesschrei in die Welt. Und dann lesen wir, dass in dem Moment vom Sterben von Jesus, im Tempel der handbreite dicke Vorhang verreist. Von oben bis unten. er verriest. Der Vorhang, wo Gottes Präsenz, Gottes allerheiligste Gegenwart abschirmt von den Menschen, er verriest und geht auf. Mit dem Tod von Jesus am Kreuz ist der Weg in die Freiheit offen. Der Weg zu Gott, der Weg zum Vater, er ist offen. Für dich, für mich. Der Petrus beschreibt es folgendermaßen: Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Und das Gewaltige ist, dass Jesus uns, dich und mich, einladet, genau das zu machen, was die Israeliten vor Hunderten und Hunderten von Jahren gemacht haben. Das zu nehmen, das Opfer zu nehmen und das Opfer anzuwenden für sich selber. Und zu sagen, ich brauche es. Ich brauche die Erlösung. Ich will die Freiheit. Ich brauche das stellvertretende Opfer für mich. Und wo Jesus das Brot gebrochen hat und den Wein ausgeschenkt hat, hat er gesagt, nehmt und esset. Nehmt es in euch auf. Sagt ja, ich iss und trinke. Ich nehme Anteil, es ist mir. Und er lädt dich ein zu dem, es ist dir. Und das möchten wir machen jetzt miteinander, wenn wir es abends mal feiern. Und die helfen, dürfen gerne führen kommen. Genau, der Walter ist da auf der linken Seite von euch, Claudia auf der rechten Seite, Monika bei mir. Und ich lade dich ein, um einfach führen kommen in der Mitte, wenn du sagst, ich möchte das. Ich möchte das annehmen, um das Brot zu nehmen, dann den Traubensaft zu nehmen. Und wir müssen keine bitteren Kräuter mehr essen. Und wir dürfen uns mit dem Zeichen freuen, dass Gott uns in die Freiheit gerufen hat. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, fehlerlos. Sohn Gottes, Gott selber, in die Welt hineingeboren. Du bist gekommen und es hat keinen anderen Weg gegeben, als den Tod, Sünde und den Widersacher zu besiegen, als den Weg zum Kreuz. Und danke, hast du dein Leben gegeben für uns. Bist du im Tod, damit wir leben dürfen. Und du hast mit deinem Tod den Tod überwunden. 3 Tage später bist du rausgelaufen aus dem Grab, hast den Tod besiegt. Das Leben ist zurückgekommen in dich und es wird zurückgekommen in uns. Der Tod ist besiegt. Danke für das Zeichen vom Abendmahl, das wir feiern, wo die Kirche feiert seit 2000 Jahren, wo sie sich erinnert an das Opfer von dir, Jesus. Danke, dass wir essen, trinken. Sind wir eingeladen an den Tisch? Was für eine Freude. Amen.